Mensch, Herr Rosenbauer, ich wusste ja gar nicht, dass Sie auch Werbung können. Vielen Dank. Ja, wenn ich Sie alle bitten darf, mir Gesellschaft zu leisten, dann können wir auch sofort mit der Diskussion anfangen. Frau Schlesinger vielleicht in die Mitte, Herr Böning zwischen uns, Herr Bellut und Herr Grevenich. Ja, wunderbar. Ich stelle Ihnen kurz meine Gesprächspartner vor, der Reihe nach. Ganz außen Thomas Bellut, Intendant des ZDF, neben ihm Klaus Grevenich, Leiter der Medienpolitik bei RTL, Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg und Björn Böning, Chef der Senatskanzlei in Berlin und Mitgastgeber. Herr Böning, Sie haben sich ja heute Morgen schon sofort geäußert und haben protestiert gegen die Vorstellung Ihres medienpolitischen Kollegen in Sachsen-Anhalt. Warum eigentlich? So dumm hört sich das doch gar nicht an.
Nein, also in Sachen Dummheit hätte ich jetzt auch nicht an den Ropra gedacht. Das ist schon ein sicherlich gut durchdachter Vorschlag. Nur ich halte immer wenig bei solchen Diskussionen, die wir jetzt vor uns haben, nämlich über die Frage, wie beauftragen wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zukunftsfähig ist, der dem Strukturwandel der Öffentlichkeit auch Rechnung trägt, damit erstmal Drohszenarien aufzubauen. Das hatten wir schon mal aus Bayern, das kommt jetzt aus Sachsen-Anhalt, ist dann ein anderes Bundesland. Ich glaube aber, dass das in der Diskussion nicht hilft. Und alle wissen auch, dass dieser Vorschlag nicht Wirklichkeit wird. Und ich muss zum Dritten auch sagen, in der aktuellen Situation, wo es aus meiner Sicht jedenfalls stark darum geht, dass wir den Informationsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen stärken, und zwar sowohl linear wie nonlinear, also auch im Internet stärken, in Zeiten von Fake News, in Zeiten von zunehmender Falsifizierung von öffentlichen Nachrichten, in den Zeiten darüber zu reden, dass eine wichtige öffentlich-rechtliche Säule verschwinden soll, halte ich für fatal.
Was stellen sich die Ahrländer denn so vor, wenn sie an Reformen denken?
Na, ich finde erstmal grundsätzlich die Vorschläge von ARD und ZDF und Deutschlandradio. Ich glaube, es ist ein weiter Weg gewesen und es ist gut, dass Vorschläge auf den Tisch gelegt worden ist, die auch deutliche und strukturelle Reserven heben sollen. Herr Jecke hat gesagt, es reicht uns noch nicht. Das ist sicherlich richtig. Darüber werden wir jetzt im Rahmen auch der Begutachtung durch die KEF sprechen. Zweitens ist es wichtig, und das halte ich auch für einen wichtigen Diskussionsansatz, den das Bredow-Institut jetzt herausgegeben hat, nämlich zu überlegen, ob man den Auftrag anders definiert, also nicht nur einzelne Programme beauftragt, sondern ein Stück weit den Spieß umdreht und sagt, wir haben bestimmte Anforderungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie und welchem Budget ihr das erfüllt, das müsst ihr dann definieren, weil ihr auch die Expertinnen und Experten auf dem Bereich seid. Und im Dritten, das sagte ich am Anfang, ich bin der Meinung, dass wir den Informationsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen deutlich stärken müssen und deswegen wäre ich dafür, einen starken öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal zu schaffen unter Einbeziehung der Angebote, die wir schon haben.
Als Add-on oder statt etwas?
Nein, das sehe ich schon statt etwas. Also wenn wir Tagesschau 24 nehmen, wenn wir ZDF Info nehmen, wenn wir Phoenix nehmen, wenn wir Teile von Deutschlandradio nehmen, dann kann man daraus sicherlich einen schlagkräftigen Nachrichtenkanal machen, der in diesen Zeiten, die wir derzeit haben, auch eine gewichtige Stimme der Öffentlichkeit sein kann.
Herr Bellut, wenn Sie die Diskussion verfolgen, sind Sie ja ein bisschen fein raus. Ist man da beruhigt?
Ehrlich gesagt nein, und ich musste mir jetzt auch nicht lange eine Meinung bilden. Ich hatte schon vorher eine zu dem Vorschlag, zwei Systeme zu einem zusammenzuführen. Herr Böning hat es erwähnt, aus Bayern kam dieser Vorschlag von Herrn Seehofer, der aber nie untermauert worden ist, wie das eigentlich passieren sollte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das ZDF mit dem Bayerischen Rundfunk fusioniert wird, aber das wurde dann nicht weiter erklärt. Nein, ich bin ganz eindeutig der Meinung, bei der Bedeutung in der politischen Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Anstalten, wir müssen doch nur an den Wahlkampf zurückdenken, halte ich es für falsch, das nur einem System zu überlassen. Wir müssen doch mal wieder zurückdenken, wie sind wir eigentlich gestartet, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, und sollte die Vielfalt gesichert werden. Das wird über die Regionen durch die ARD gemacht und durch das erste Programm. Und das zweite ist zwar unter einem anderen Vorzeichen gegründet worden, Adenauer Fernsehen, ja, aber am Ende sind es zwei unabhängige Sendesysteme, und die Konkurrenz, die wir haben um die beste Qualität, halte ich für außerordentlich wichtig. Nochmal, das sind ungefähr fast 80%, es ist ganz schwer, das zu verifizieren, wie viele es wirklich sind, die über die öffentlich-rechtlichen Plattformen, damit meine ich Fernsehen und Hörfunk, laufen. Es gibt bei RTL natürlich N24, es gibt die Nachrichten, auch bei Sat.1 noch einige, aber es ist eben im Vergleich zu der Menge, das ist ja auch unser Auftrag, das zu tun, ist das schon enorm. Und ich selbst möchte nicht die Verantwortung haben für die gesamte öffentlich-rechtliche Vorberichterstattung von der Wahl, ehrlich gesagt. Ich möchte auch nicht als Einziger eine Umfrage publizieren. Mir reicht meine jetzige Verantwortung durchaus. Ja, wenn man allein die Reaktion nach der Wahl jetzt betrachtet, die Klagen derjenigen, die sich nicht gerecht behandelt fühlten und anderes. Also das ist ein schwieriges
Geschäft. Ja, über Staatsferne reden wir dann gleich nochmal.
Ja, also ich bin klar für Vielfalt, ja, und halte das nicht für den richtigen Weg.
Frau Schlesinger, wie viel Vielfalt muss sein? Wenn man sich die kleineren Anstalten in der ARD anguckt, dann kann man ja durchaus Fragezeichen machen und sich fragen, wie viele davon brauchen wir wirklich?
Die Frage kann man so pauschal nicht wirklich beantworten. Wie viel brauchen wir wirklich? Die ARD ist 1950 als föderales System gegründet
worden. Ich kann das auch ganz konkret fragen,
worden.
Wozu brauchen wir den RBB?
Oh, da komme ich gleich zu, da kann ich ganz viel zu sagen. Als föderales System gegründet worden, mit dem Auftrag, in den Regionen zu wirken, also auch die regionale Vielfalt abzubilden in der ARD, also im ersten Programm, wie in den regionalen dritten Programm. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass in diesen Zeiten, wo wir nicht nur über Fake News und Blasen berichten, das sind für mich selber auch schon so Monsterblasen verbal, sondern wo wir durchaus Tendenzen haben, radikale Wähler an die Urnen zu treiben und damit auch durchaus Parteien befördern, wo wir fragen müssen, was passiert hier in diesem Land? In Zeiten, wo es ein erhöhtes Informationsbedürfnis gibt von Zuschauern, Zuhörern und Usern, zu verzichten auf ein öffentlich-rechtliches System, wissend, dass wenn man es einmal abschafft, es für immer weg ist. Und wir brauchen eigentlich nur zwei Dinge. Wir müssen einmal hingucken und sagen, das Beispiel Tagesschau fiel ja auch heute in dem Vorschlag, der uns heute Morgen ereilte. Jeden Abend gucken 10,5 Millionen Menschen die Tagesschau. 10,5 Millionen. Darunter sind ungefähr 400.000 unter 29-Jährige. Das ist eine starke Meinungsmacht und wir sind uns der Verantwortung bewusst, aber ich glaube nicht, dass man ernsthaft als Politik dahergehen sollte und sagen sollte, das streichen wir mal in diesen Zeiten. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, man muss nur mal über den Tellerrand gucken, man muss nur mal in die USA gucken oder bleiben wir in Europa, gucken wir nach Italien. Wir können aber auch andere Länder finden. Ich glaube, es gibt kaum ein besseres System als dieses. Ich hatte vor gar nicht langer Zeit Besuch von zwei Botschaftern der westlichen Welt, die mir beide unabhängig voneinander sagten, passt auf dieses System auf. Dieses duale System, was zum einen eben einen kommerziellen Rundfunk hat mit der großen Daseinsberechtigung, insofern kann ich sagen, ich bin auch ein Anhänger davon, aber auch eben dieses kluge, austarierte öffentlich-rechtliche System, in Klammern mit dem Reformbedarf, den wir gerade angehen, Klammer zu, ist etwas ganz Wichtiges. Der eine sprach in Englisch, sagte, it's very precious. Passt darauf auf. Wenn ihr es kleiner macht, ihr kriegt es nie wieder.
Herr Grevenich, wenn Sie das so hören, auch die Kostbarkeiten des öffentlich-rechtlichen oder des deutschen Systems, Rundfunk, Fernsehen, Medien zu organisieren und ja doch auch so eine Art Monopolanspruch, wenn ich den so höre, also mithöre, mitschwingt, dass Qualität, Information, Kampf gegen Fake News fundamental davon abhängt, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und dass wir ihn so haben, wie er jetzt ist, mit allem Reformbedarf. Sind Sie da, fühlen Sie sich da wohl?
Naja, also vielleicht gleich zu Beginn, weil das ja gerne einem in den Mund gelegt wird, dass man eher die grundsätzlichen Fragen aufwirft als Partner im dualen System. Das ist gar nicht so. Wir sind genauso, wie Sie es auch gesagt haben, starke Unterstützer des dualen Systems. Es kommt nur darauf an, wie es ausgestaltet ist. Und ich finde, ich komme gleich zu Ihrer Frage, aber ich finde, gerade der heutige Tag hat gezeigt, welche große Gefahr davon ausgeht, wenn die Debatte so geführt wird, wie sie gerade passiert, nämlich in blitzartigen Verteidigungsreflexen der Politik, anstatt tatsächlich jetzt mal die Zeit zu nutzen und etwas drüber nachzudenken, ob wir nicht etwas breiter diskutieren müssen. Zu welchen Ergebnissen man kommt, wird man am Ende sehen. Aber ich glaube, es ist eine viel größere Gefahr fürs duale System, diese Diskussion nicht zuzulassen, weil die Diskussion ist überall. Der Legitimationsdruck auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, ob man das schön findet oder nicht, durch verschiedene Faktoren, durch den Rundfunkbeitrag, durch die politischen Konstellationen, wie wir sie jetzt haben, ist er unter Druck geraten und es gibt ein großes Legitimationsbedürfnis. Und wenn wir, so wie heute geschehen, aufkeimende Diskussionen, die das Feld etwas weiter aufmachen, als es die Anstalten durch die eigenen Strukturvorschläge jetzt getan haben, sofort wieder tot macht und sagt, das darf auf gar keinen Fall passieren, mal abgesehen davon, dass ich mir solche Verteidigungsreflexe, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand im dualen System von der privaten Seite, seien es die Verleger, seien es wir, einen solchen Verteidigungsreflex jemals erfahren hätten, egal zu welchem Thema. Wenn man die Diskussion so führt, ist es, glaube ich, eher eine Gefahr fürs duale System, als sie mal auszuhalten für ein halbes Jahr. Und wir wissen, diese Diskussion wird eine ganze Zeit lang jetzt gehen. Zu Ihrer Eingangsfrage. Ich finde, die Art, auch wie ARD und ZDF in ihren eigenen Vorschlägen dargestellt haben, dass die private Seite des dualen Systems, auch wenn sie formal nicht in Frage gestellt wird, eine Informationsleistung darbietet, dass die schon fragwürdig ist. Also sie bewertet den privaten Teil des Systems deutlich unter Wert. Und das sage ich jetzt nicht nur für die Mediengruppe, Sie haben eben N24 genannt, unser Sender ist NTV, wir machen 24 Stunden Berichterstattung auch im Hauptsender zu bestimmten Formaten. Ich glaube, das muss man zur Kenntnis nehmen und wir brauchen, wenn wir ein Bekenntnis zum dualen System haben wollen, brauchen wir ein echtes Bekenntnis zu beiden Seiten des Systems. Was dann darunter an Möglichkeiten denkbar ist, auch zu dem Vorschlag von Herrn Robra, glaube ich, ist es gut, dass überhaupt mal das Feld geöffnet wird jetzt für eine breitere Debatte. Denn selbstverständlich, Bernd Böning hat es eben gesagt, bei den ehemals Digitalkanälen, jetzt Spartenkanälen, gibt es nach wie vor Doppelungen, wo man Fragen stellen kann. Man kann auch Fragen dazu stellen, wie die dritten Programme ausgerichtet sind. Braucht jedes dritte Programm ein Verbrauchermagazin, wenn es keinen regionalen Bezug hat, etc. Diese Dinge sind berechtigte Diskussionen und die wird man jetzt auch mal für eine Zeit lang aushalten müssen. Sonst glaube ich, und das ist auch eine Erfahrung noch aus den vergangenen Jahren, auch aus den Länderparlamenten, die ich noch in anderer Funktion gemacht habe, sonst wird die Diskussion in eine Richtung gehen, wie sie unterm Strich, glaube ich, keiner von den Beteiligten im dualen System jetzt möchte.
Herr Böning, lassen Sie uns direkt da anschließen und ich habe noch eine Frage dazu. Wenn wir sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind Teil der Lösung, wenn es um Fake News geht, wenn es um ein sehr polarisiertes politisches Feld geht, wenn es um Menschen geht, die radikal wählen, wo sie es nicht tun sollten, dann ist das die Wahrnehmung aus den öffentlich-rechtlichen Anstalten, aus der Politik zum Teil jedenfalls heraus. Wenn man reinguckt, sagen ja viele, die Öffentlich-Rechtlichen sind Teil des Problems. Sie sind gar nicht Teil der Lösung. Sie haben mit der Kölner Silvesternacht das Problem mitgemacht. Sie haben mit ihrer Berichterstattung möglicherweise über Pegida, über die AfD das Problem, über das sie klagen, mit kreiert. Die Politik ist ja zum Teil auch auf dem Trip. Wir haben ja gerade die Debatte gehabt über eine Talkshow im ersten Programm, über die Beteiligung von AfD-Politikern am politischen Diskurs. Also sind die Öffentlich-Rechtlichen oder haben die da in den letzten 2 Jahren eine gute, eine glückliche Rolle gespielt und eine Rolle gespielt, die das, was Frau Schlesinger sagt, eben unterstreichen würde im Sinne eines dauerhaften, großen öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Na, ich glaube schon, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich auch in der Tat einem Legitimationsdruck stellen müssen. Das betrifft nicht nur die demografische Entwicklung, die wir leider zu betrachten haben, sondern es betrifft natürlich auch die Qualität des Programms und die Qualität der journalistischen Angebote, die dort formuliert werden. Insofern gefällt mir auch nicht alles, was da in der letzten Zeit also als Zuschauer gesendet worden ist. Und ich bin ganz sicher, dass die Kolleginnen, Intendanten und Intendantinnen das auch sehr kritisch auswerten für ihre Bereiche. Es ist aber ein Unterschied, ob ich über die Frage rede, ob ein Programm sinnvoll ist oder ob das öffentlich-rechtliche System oder das duale Rundfunksystem sinnvoll ist. Da kann ich viel dann diskutieren. Ich muss aber auch, insofern ist das kein Reflex von mir, sondern ich muss schon noch mal ein bisschen zurückkommen, da bin ich ganz aktuell in der Wahlberichterstattung. Ich finde, dass der politische Diskurs in der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden hat in den Verlagsprodukten, in Zeitungen und Zeitschriften, auch im öffentlich-rechtlichen System, aber nicht im privaten System mehr. vielleicht maximal bei N24, bei NTV, aber der politische Diskurs der Bundesrepublik hat aus meiner Sicht bei den Privaten nicht stattgefunden. Und das verweist mich darauf, dass wir da eine starke öffentlich-rechtliche Stimme brauchen, die solche Angebote macht. Früher gab es ja wesentlich noch Stefan Raab, da war ich zweimal, ne? Der wesentlich vorher nochmal eine entsprechende, mit hoher Einschaltquote, eine entsprechende Sendung gemacht hat, was viele junge Menschen geguckt haben und sich für die Wahl interessiert haben. Nicht mal mehr das gab es ja mal.
Das bestärkt mich eigentlich in dem, was ich gesagt habe, dass ich auch die Politik bitten würde, etwas genauer hinzugucken. Wir können gerne gerade das Thema Wahl
Ich gucke viel fern.
Also was das kannst du mir jetzt nicht vorwerfen. Aber offensichtlich
Klaus Strunz hat eine große und bemerkte Rolle im Wahlkampf gespielt.
Offensichtlich nicht da, wo wir die entsprechenden Formate machen. Der private Rundfunk hat ein ganzes Bündel an Formaten gehabt, wo wir ganz gezielt Wahlberichterstattung gemacht haben, bei uns in verschiedenen Formen. Peter Klöppel ist durchs Land gereist, hat Berichte gemacht. Wir hatten eigene Formate im Programm, sowohl abends als auch nachts. Wir hatten Wahlarenen. Das ist auch immer ein gegenseitiges Spiel und das haben wir auch beim Kanzlerduell gesehen. Wir hätten sehr gerne ein eigenes privates Duell gemacht. Dazu war die politische Seite oder jedenfalls nicht alle bereit. Das ist dann auch immer ein Geben und Nehmen. Deswegen können wir auch dafür werben, die Flächen, die wir bieten, natürlich auch zu nutzen für den politischen Diskurs. Aber dieser Blick auf die Berichterstattung ist schon sehr verknappt. Es ist eine andere Art, wie wir es erzählen. Und es ist auch eine andere Art, wie wir unser Publikum erreichen. Wir flechten das öfter ein. Wir machen eben nicht so viel klassischen Talk, aber dafür eben andere Formate. Damit erreichen wir aber auch andere Leute. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu erkennen, auch für Politik zu sehen, dass die Kanäle, die man immer bespielt hat, nicht zwingend die sein müssen, die jetzt auch noch den Weg gerade zum jungen Wähler finden. Und da geht es viel über die Online-Formate und auch über die privaten.
Frau Schlesinger und dann Herr Bellut.
Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, wenn wir uns jetzt gegenseitig vorwerfen, wo die Versäumnisse liegen. Das bringt uns nicht weiter und das bringt das Publikum auch nicht weiter. Zwei Anmerkungen, Stichwort Glaubwürdigkeit. Wenn man sich die Studien so anguckt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Herr Bellut, ich nehme Sie jetzt mal Huckepack, zwischen 66 und 87% der Deutschen vertrauen den Öffentlich-Rechtlichen. Je nachdem, wie gefragt wurde, welche Studien es sind. Und es sind wahrlich nicht nur Studien, ich habe mir das mal zusammen angeguckt und mir das mal auflisten lassen, nicht nur Studien, die wir selber erstellt haben. Zwischen 66 und 88%, das ist eine Menge. Stichwort Glaubwürdigkeit, inhaltliche Glaubwürdigkeit. Zweiter Punkt, AfD. Ich glaube, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen, ich nehme unseren Sender wirklich gar nicht aus, durchaus Schwierigkeiten hatten, dazu eine Haltung zu finden. Uns wurde von Herrn Meuthen und Co. vorgeworfen und uns wurde auch mit Klage gedroht, ihr ignoriert uns, ihr nehmt uns nicht wahr, wir dürfen nicht in die Talkshows, wir finden in den Tagesthemen nicht statt und wenn nur verkehrt oder falsch oder polemisch. Das war wirklich eine Zeit, wo er gedroht hat, uns zu klagen. Zur selben Zeit hatte in den Umfragen die AfD 16%, manchmal sogar 17%. Das war genau ein Jahr vor der Wahl, im September letzten Jahres. Jetzt bei der Wahl sind es nur noch 12,7, nur im Sinne von ausschließlich, 7% gewesen, 12,7%. Das heißt, dazwischen ist was passiert. Wir haben die AfD mehr eingeladen in die Talkshows, wir haben mehr in den politischen Magazinen, ob es Kontraste, Monitor, Panorama war, über sie berichtet. Wir haben Sondersendungen gehabt, wir haben Dokumentationen gehabt, so dass uns jetzt von anderer Seite vorgeworfen wird, ihr habt sie groß gemacht, ihr habt zu viel über sie berichtet. Ich will gar nicht sagen, dass wir nicht auch manchmal über Stöckchen gesprungen sind, die man uns hingehalten hat, wo man hinterher sagt, das hätten wir gar nicht groß machen müssen. Aber ich glaube, dass das Maß der Auseinandersetzung mit der AfD eher dazu beigetragen hat, dass sie eben nicht am Ende bei 16 oder 17% lag, wie 12 Monate vor der Wahl, sondern eben bei 12%.
Würden Sie denn sagen, dass
ich glaube, es hat miteinander zu tun.
Würden Sie sagen, dass es ein Auftrag für die Öffentlich-Rechtlichen ist, eine Partei im politischen Spektrum klein zu halten?
Überhaupt nicht. Unser Auftrag ist, weder eine Partei groß zu machen, noch sie klein zu halten. Unser Auftrag ist Äquidistanz. Das fiel, muss man wirklich sagen, im Zusammenhang mit der AfD fiel nicht leicht. Aber ich glaube, inzwischen ist die Haltung gefunden. Da ist nicht alles gelungen, aber inzwischen sind wir auf dem richtigen Weg. Es ist nicht unser Ansinnen und überhaupt nicht im Auftrag, irgendwas groß oder klein zu schreiben. Zeigen, was ist. Das ist der Satz.
Herr Bellut.
Naja, ich will noch einen Satz zu dem Legitimationsdruck sagen. Ich halte es für völlig normal, dass wir uns ständig dafür rechtfertigen müssen, was wir machen. Das stört mich überhaupt nicht. Ich finde das bei einem System, das sich über Beiträge finanziert, absolut normal. Das will ich mal grundsätzlich sagen. Ich kenne da auch keine Weinerlichkeit und es darf niemand vermuten, wir würden das nicht genug tun. Ich verbringe fast die Hälfte meiner Arbeitszeit damit, irgendwo die Arbeit der Anstalt zu rechtfertigen, ja, aber auch so zu diskutieren intern, dass sie den Ansprüchen auch gerecht wird, die zurechtgestellt werden. Wenn ich noch einen Satz sagen darf, Herr Greven, ich diskutiere immer sehr gerne mit Ihnen. Wir wollen Ihnen ja gar nichts, ja. Aber Sie vertreten eine private Sendergruppe, eine sehr erfolgreiche, die zum Bertelsmann-Konzert gehört. In diesem Konzern ist es einfach Stil des Hauses, dass man auch die Informationen pflegt, ja. Behaupte ich mal. Das ist, sieht man ja daran, dass NTV nicht wie ProSiebenSat.1 ausgegliedert wurde, sondern weiterhin zum Konzern gehört, obwohl diese Art sicherlich am Markt schwer zu refinanzieren ist, zu berichten, ja, ein Nachrichtenkanal. Es kann aber sein, dass wenn sich die Führung eines Unternehmens ändert, dass dieses Geschäft als schlechtes Geschäft gilt. Erster Punkt. Insofern bin ich froh, dass das bei Ihnen nicht so ist, aber gerade bei ProSiebenSat.1, die dann noch extra Geld verlangen aus dem Beitragstopf, um das zu machen, was sie freiwillig abgegeben haben, das finde ich schon dann auch ziemlich absurd. Dann lass uns doch kurz einen Blick über die Landesgrenzen, zum Beispiel in die USA, werfen. Wenn diese Arbeit, die wir tun, nur den am Markt finanzierten Sendern überlassen, besteht auch die Gefahr, dass man, um die Einschaltquoten und damit die Werbung zu beflügeln, sich um bestimmte Positionen schart, wie wir es ja dort in den USA erlebt haben. Ich halte das für außerordentlich wichtig, dass durch ein erkennbar starkes öffentlich-rechtliches System eine solche Strategie gar nicht möglich ist. Man mag uns immer wieder kritisieren, Sie hatten die AfD-Debatte angesprochen. Übrigens, wenn ich da nur eine Zahl sagen darf, wir reden immer über Gerüchte. Also ich habe mir bei Maybrit Illner mal angesehen, was sie von Anfang 16, 1.1.16 bis zur Wahl gemacht hatte, waren ungefähr 400 Personen zu Gast. Davon waren 11 AfD-Mitglieder oder AfD-nahestehend. Ja. Da kann man sich eher den Vorwurf machen, und diese Frage müssen wir uns ja auch stellen, war es zu wenig? Ja, im Grunde müssen wir eine neue politische Kraft auch in die Diskussion, auf der Plattform darstellen, in die Diskussion einbeziehen. Das ist einfach unsere Pflicht. Ja.
Lassen Sie uns ein bisschen.
Aber wir können das machen nach Maßstäben, wir können es mit Ihnen diskutieren. Wir müssen damit keine Gewinne machen. Das ist ein wesentlicher Unterschied.
Es ist ja auch ein großes Glück. Ne?
Ja.
Lassen Sie uns vielleicht gucken, wenn wir uns einig sind darüber, dass das duale System ganz gut ist. Sie haben das ja auch sehr überzeugend verteidigt. Brauchen wir denn so viel davon? Also ich meine, wir reden über Rundfunkbeiträge, wir reden über Sparpotenziale. Wir sehen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender sich in ihrer Struktur kaum bewegen wollen oder sich nicht gerne bewegen würden, dass wir Sparpotenziale irgendwo so im Backoffice realisiert werden. Aber es guckt doch jetzt gar kein Mensch mehr. Also ich meine, entschuldigen Sie bitte, das ist jetzt übertrieben, es gucken schon noch viele, aber so viele, dass man so viele Anstalten braucht und so viele, dass man das, was Herr Bellut und Frau Schlesinger zu Recht als Auftrag beschrieben haben, dass man das braucht, das ist doch nicht so. Wir könnten doch mit weniger auskommen und dann könnten wir den Bürgern einen Teil ihres Rundfunkbeitrags vielleicht auch ersparen.
Na, es ist schon so, dass wir bei den Diskussionen, die wir zwischen den Ländern führen und jetzt auch die Spar- oder Strukturvorschläge bekommen, dass wir uns schon manchmal die Augen reiben, wenn wir einfach an die Situation, wenn wir das kontrastieren mit der Situation der Kommunen, die vor 10 Jahren gewesen sind und welche Umbauprozesse Kommunen teilweise gemacht haben. Ich verweise nur auf Berlin, wir haben hier 100.000 Arbeitsplätze abgebaut und haben den Lohn um 10% gesenkt.
Naja,
ob das ein positives Beispiel ist, ist eine andere Frage. Na gut, aber können Sie jetzt drüber lachen, aber niemand hätte die Spielräume in Berlin heute, wenn wir diesen Prozess nicht gemacht hätten, und das weiß auch jeder, nur daran will heute keiner so gern daran erinnert werden. Aber das zeigt so ein Stück weit, was auch möglich ist im Bereich der Strukturreserven. Und es ist ja nicht nur linear reduziert worden, sondern wir haben in vielen Bereichen auch qualitativ, wenn man auf die öffentlichen Unternehmen schaut, viel getan. Also man kann einiges tun. Insofern erwarten wir da schon auch weitergehende Schritte. Und einen Punkt haben Sie angesprochen. In der Tat sind ja viele Strukturen, Wellen, Sender und Ausspielwege auch historisch erstanden und immer dazugekommen. Und die Kultur, dass man neue Beauftragungen macht und dann aber irgendwas anderes reduziert, ist ja erst mit Funk gekommen. Insofern noch gar nicht so lange her, dass wir überhaupt so einen Weg eingeschlagen haben. Insofern ist die erste Konsequenz, die Länder schon gezogen haben, neue Beauftragungen nur durch Reduktion anderer Beauftragungen.
Ja, aber das ist ja null so ein Spiel. Man müsste ja, wenn man sparen wollte, müsste man ja runter.
Ja, aber es ist schon erstmal für mich erstmal die Frage, was wollen wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Bevor ich die Frage stelle, wie viele Sender kann ich noch reduzieren? Das könnte ich am Reißbrett machen, ja. Ob ich 16 oder mehr Infowellen oder Kulturwellen brauche, darüber kann ich natürlich diskutieren. Ob es am Ende den Einspareffekt bringt, ist eine andere Frage. Da lehrt uns einiges, dass selbst die Einsparung eines Digitalsenders nicht besonders viel bringt, wenn ich über Tagesschau 24 beispielsweise sprechen würde. Das heißt, ja, wir können auch über die Reduktion hier nachdenken und es wird sicherlich seitens der Länder dort auch Entwicklungen geben. Aber nein, wenn es darum geht, dass wir die Diskussion darauf verengen. Das würde ich nicht tun. Und ich würde sie auch nicht allein auf die Beitragsstabilität verengen, weil natürlich auch ein System im Rahmen von Teuerungsraten und Ähnliches auch wieder atmen muss für den Programmauftrag, den sie haben.
Ist das wirklich natürlich, Herr Böning? Also in jedem privaten Unternehmen würde man sagen, wenn ihr die Kosten nicht einspielen könnt, dann spart halt. Also natürlich muss irgendwas mit der Inflationsrate atmen. Ja. Das ist doch wirklich sehr öffentlich-rechtlich.
Ja, wir haben jetzt aber, wenn wir 21 mal zurückgucken würden, hätten wir eine 10-jährige beitragsstabile Periode hinter uns, ohne jegliche Erhöhung des Beitrages, sogar eine Senkung dabei. Und da kenne ich nicht viele Unternehmen, die 10 Jahre lang auf dem gleichen Budget bleiben. Das ist ungewöhnlich. Ist auch für das öffentlich-rechtliche System ungewöhnlich, das zu schaffen. Insofern, das ist schon geschafft. Und jetzt sind nochmal Vorschläge von 1,4 Milliarden etwa auf dem Tisch zur Erhebung der Strukturreserven. Die müssen wir uns jetzt genau anschauen. Und dann ist es Aufgabe der Länder, im Übrigen weniger der Anstalten, zu überlegen, was ist jetzt der adäquate Auftrag? Weil davon hängt ja eine ganze Menge ab. Dass die internen Reserven heben können, das sehe ich so. Aber was wir beauftragen, ist immer noch Sache der Staatsvertragsgeber.
Herr Greven, ich komme Ihnen gelegentlich die Tränen, wenn Sie in Köln so am WDR vorbeifahren.
Nee, aber so in Köln beim WDR vorbeifahren ist ja auch relativ, weil da ist ja relativ viel WDR, also da müssten einem ja relativ oft die Tränen kommen.
Freudentränen.
Was ich sagen wollte zum Thema Sparen, da darf ich meine Chefin zitieren, die immer wieder nachfragt und sagt, ich möchte nochmal die öffentlich-rechtliche Definition von Sparen verstehen, die bedeutet, man bekommt weniger mehr. Das wäre jetzt nicht unsere wirtschaftliche Definition von Sparen. Ich glaube, und deswegen ist auch die Debatte, die Herr Romra angestoßen hat, eine sehr richtige. Es ist doch absehbar, dass mit den Vorschlägen, die jetzt auf dem Tisch liegen, das von der Politik vorgegebene Ziel nicht erreicht werden kann. Was soll man denn anderes machen, als den Rahmen über der Diskussion breiter zu stecken und zu gucken, wie könnte ich denn da überhaupt hinkommen, wenn ich nicht automatisch wieder in eine Beitragserhöhungsdebatte laufe, die wir ja über die letzten Jahrzehnte immer und immer wieder geführt haben. Also das ist schon ein Punkt, der durchaus noch unterbelichtet ist. Björn Böning sagte eben, das ist Aufgabe der Politik. Das ist schwierig für uns zu beurteilen, weil man nicht genau sagen kann, was war denn der genaue Auftrag? War der Auftrag jetzt Strukturoptimierung und die Zahl, also das, was Sie eingangs mit Ihrer Frage aufgemacht haben, oder das Gesamtangebot soll nicht in Frage gestellt werden oder sollen die Anstalten den Teil schon gleich mit vorschlagen? Also im Sinne von, wir schlagen mal Selbstverpflichtungen vor und dann gucken wir, was wir länderseitig noch draufsatteln können. So oder so, wie auch immer der Auftrag jetzt genau war an die Anstalten, vielleicht wurde er ja auch genau erfüllt und jetzt kommt tatsächlich die Aufgabe der Politik, den Umfang und die Quantität jetzt nochmal selbst zu beurteilen. Diese Frage muss vorher entschieden werden, denn wir haben das Thema erst Geld und dann Auftrag auch schon mal gehabt und sind dann wieder in Karlsruhe gelandet und so würde es ja wahrscheinlich dieses Mal auch aussehen. Außerdem ist es beihilferechtlich problematisch. Das heißt, es wird nicht funktionieren zu sagen, wir definieren nur eine Summe und danach guten Flug. Und wir schauen mal, was wir dann mit dem Geld anfangen. Deswegen sehen wir diesen Ansatz, den Björn Böning vorhin beschrieben hat, wie er aus Hamburg skizziert wurde, durchaus auch problematisch zu sagen, geben keine Zahl mehr vor an Programmangebot, was genau gemacht werden soll, sondern es gibt quasi nur noch ein Geld für einen Auftrag. Das würde vielleicht funktionieren, wenn der Auftrag entsprechend eng gefasst würde. Aber das muss man uns jetzt nachsehen, dass wir nach 25 Jahren Diskussionen über eine Präzisierung des Auftrags zwar die Hoffnung nicht aufgegeben haben, aber wohl wissen, wie schwierig das ist. Und dann steht man am Ende damit da, dass man nur noch einen Block an Geld hat und die Anstalten entscheiden können, was sie damit machen. Und das wird nicht zu einem Ende führen, in dem es tatsächlich ein duales System gibt, mit dem beide Seiten gut leben können.
Herr Berlut.
Ja, ich wundere mich jetzt gerade, Ihr Konzern macht ja eine Rendite, die RTL-Gruppe, von über 30%, weshalb Sie so heftig daran interessiert sind, uns zu schrumpfen. Darum geht es ja am Ende. Ja, je weniger Konkurrenz, desto besser, das verstehe ich.
Wenn Sie schrumpfen, dann wächst der Markt.
Nein, wenn Sie bei den Preissteigerungsraten, die es in diesem Lande gibt, ja, wenn Sie
1,4%.
Ja, wenn Sie einen Stillstand über, sagen wir, bis 2030 verordnen wollen, ja, dann heißt das klar, dass man Angebote zurücknehmen muss, dass man weniger ins Programm investieren kann. Gott sei Dank.
Ja, aber Herr Berlut, Sie haben doch jetzt erstmal ganz viel bekommen. Also Sie haben doch...
Ja, also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich auf einen Schlag mehr habe. Wir haben jetzt eine Beitragsperiode, die bis 2020 dauert. Das ZDF baut ab Personal. Das ZDF wird schlanker. Wir haben allein in dieser Beitragsperiode, wenn wir das Personal nicht abgebaut hätten, hätten wir 100 Millionen mehr ausgeben können. Ich will mal, Frau Weidenfeld, mit dieser Mär, die in vielen Zeitungen gerne verbreitet wird, aufräumen. Wir säßen da und würden ständig neue Ansprüche stellen, neue Sender gründen wollen. Das sind doch lange Prozesse gewesen, die vorweggelaufen sind. Arte kam auf eine Initiative von Helmut Kohl und Herrn Mitterrand zustande. Also, und jetzt ist es ein sehr angesehenes Angebot, ja, über das viele froh sind. Wir verschließen uns doch keine Diskussion, aber immer zu sagen, die wollen mehr, ein Moloch, der alles will, finde ich einfach falsch. Ja, das ist nicht richtig, es entspricht nicht der Wirklichkeit. Und das, was wir jetzt vorgelegt haben, ist der entschlossene Versuch, in der Infrastruktur noch viel mehr zusammenzuarbeiten. Wir hatten begonnen beim Sport, das haben wir jetzt noch einen Schritt weitergezogen. Wir haben hier in Berlin MoMA und MIMA vom ZDF und MIMA vom RBB aus einer Einheit bei völliger Selbstständigkeit, redaktioneller Selbstständigkeit. Man kann doch nicht sagen, die tun überhaupt nichts. Das ist auch so ein bisschen Propaganda, die sie natürlich machen müssen. Das ist ihr Beruf.
Die Frage ist ja nicht, Herr Berlut, ob Sie nichts tun, sondern ob Sie genug tun. Und wir wissen zwar ja noch nicht, was die KEF uns vorschlagen oder was die KEF vorschlagen wird, so aber was wir schon sehen ist, dass die Überschüsse, die die Sender hatten, schmilzen wie verrückt und dass es wahrscheinlich ja doch zu einem nicht ganz erfreulichen, Kassensturz kommt dabei.
Also die KEF hat uns doch genau gesagt, wie viel wir ausgeben dürfen bis 2020. Und so ist das in einem System, das auf Vorgaben der KEF basiert. Und das
tun wir. Ich würde gerne zwei Sachen sagen. Ich widerspreche Ihnen ganz ungern, Frau Weidenfeld, aber es tue es in dem Fall. Sie haben gesagt, das sieht doch keiner. ZDF ist Marktführer, ARD ist direkt da dran und auch die Dritten werden maßgeblich geguckt in diesem Land. Man muss sich das nur mal wegdenken. Und ich sage mal, es muss nicht erst was passieren in einem Land, in einer Stadt. Es muss keine Katastrophe geben, um festzustellen, wo holen sich die Menschen glaubwürdige Informationen. Das ist das eine. Das andere, ich würde gerne mit dem, auf Ihren Satz, den Sie zweimal benutzt haben, rekurrieren. Sie sagen, man muss dann mal sehen, was ARD und ZDF mit dem Geld machen. Ich glaube, es gibt kaum eine öffentlich-rechtliche oder eine öffentliche Anstalt, und ich sage es jetzt extra so, die so stark reglementiert ist, was wir mit dem Geld wofür machen. Wir müssen genau rechtfertigen, wie viele Stellen wir haben, wie viele Stellen bezahlt werden. Wir müssen genau rechtfertigen, wie viel Geld in welche Sendung fließt. Wir sind durch Revision, durch Rechnungshof, durch KEF so stark reglementiert, dass bei uns Geld in Wahrheit nicht versickern kann. Das will ich nur mal ganz deutlich sagen. Der nächste Punkt ist, ich glaube, es gibt keinen Sender, ARD, ZDF und auch in dem Verbund der ARD, kein Sender, der nicht mit Sparbemühungen maßgeblich zu tun hat. Über Stellenabbau im drei- und vierstelligen Bereich können alle Sender berichten. Ich finde, das ist langweilig. Ich kann jetzt auch erzählen, wie viele Stellen wir in welcher Zeit abbauen. Ich will nur zu dem Strukturoptimierungsprozess, und den haben Sie angesprochen, Frau Weidenfeld, sagen, das, was wir da vorgelegt haben, und natürlich wird sofort aus allen Rohren geschossen, es hätte auch das Dreifache sein können und es hätte nicht gereicht. Was wir da vorgelegt haben, hat Zahlen dran, 2 Milliarden, das stückelt sich auf, darüber können wir auch nochmal reden, 2 Milliarden, die wir einsparen, teils auch durch Altersversorgungsverbesserungen, die also Reformen sind, 2 Milliarden bis 2028, das ist nicht nichts. Und ich sage Ihnen das, was da passiert ist, auch in der Intendantenriege, und ich hatte das Vergnügen, die letzten Monate dabei zu sein, ist tatsächlich die größte Strukturreform, die die ARD je hingelegt hat. Sowas gab es bisher nicht. Und ehrlich gesagt, ganz ehrlich, bis vor wenigen Monaten habe ich nicht geglaubt, dass es möglich sein wird. Es ist möglich geworden, es ist auch verbindlich. Dahinter wird man nicht mehr zurückspringen können. Es haben alle Häuser, alle Intendanten unterzeichnet. Das heißt, die ARD schrumpft. Sie schafft Doppelstrukturen ab und sie wird am Ende auch weniger Mitarbeiter haben, am Ende einer Dekade. Wir können nicht Menschen entlassen, das können wir einfach nicht, das tun wir auch nicht, wir können es, wir wollen es nicht. Betriebliche Kündigungen soll es nicht geben, ich hoffe, wir können sie vermeiden, aber es wird am Ende einer Dekade definitiv so sein, dass die ARD mit weniger Menschen zurechtkommen wird. Und das ist auch möglich. Wir haben diesen Schrumpfungsprozess angesetzt im Bereich der Verwaltung, im Bereich des Betriebs und im Bereich der Technik. Wir haben ihn nicht, und ich sage noch nicht, angesetzt im Bereich der Programme. Möglichst sollen die Zuschauer, die Zuhörer, die auch die Radiowellen durchaus gut annehmen, gerade hier in Berlin, nichts davon merken. Das heißt, wir gehen hier wirklich an die Substanz. Ich will dafür wirklich werben, weil ich habe, wie gesagt, es nicht für möglich gehalten, dass die ARD das schafft. Ich bin darüber sehr zufrieden.
Herr Böning, teilen Sie diese Zufriedenheit?
Ja, man muss denjenigen, die das vorangetrieben haben in der ARD, insbesondere auch dankbar sein, zuvorderst Frau Wille. Und ich weiß, wie schwer sie es da hatte, mit einzelnen Intendanten diese Diskussion zu führen. Und in der Tat, jetzt ist ein gewichtiger Stein ins Wasser geworfen. Aber man muss natürlich gerade bei den Zahlen dann auch wieder relativieren, das mit der Alterssicherung ist ein ganz toller Erfolg, ist ein Auftrag der KEF, und es wäre wahrscheinlich ohne Auftrag der KEF auch nicht der Druck entstanden, dass man das so, vielleicht doch, vielleicht nicht, entstanden, dass das so geschehen wäre. Ist aber ein Einmaleffekt, ne? Der ist dann entsprechend in der zweiten Beitragsperiode ist der dann aufgebraucht und wirkt dann nicht mehr strukturell, also wirkt dann schon strukturell, aber er löst jetzt erstmal eine hohe Summe aus, die aber, wenn man sie dann wiederum abzieht von den anderen Vorschlägen, dann in Relation zu sehen ist.
Herr Böning, würden Sie sich trauen, jetzt in 1, 2, 3 Jahren politisch zu argumentieren, dass der Rundfunkbeitrag angehoben werden muss, weil Sie sagen, die sind auf einem prima Weg. Frau Schlesinger hat mir das ganz plausibel geschildert, was sie da alles tun und was das für eine tolle Leistung ist. Jetzt haben wir die Inflation und es reicht doch nicht und jetzt müssen wir das anheben. Glauben Sie, dass es vermittelbar ist in einer politischen Gemengelage, die wir nun mal haben, die die Öffentlich-Rechtlichen ja auch als eins der zentralen Kampffelder von öffentlichem, von politischem Diskurs ausgesucht haben, dass es möglich ist zu sagen, ja, Rundfunkbeitrag rauf oder passen wir automatisch an, wir tun da so einen atmenden Deckel rein, der mit hochgeht, wenn die Inflation steigt.
Also ich wehre mich wirklich dagegen, die Diskussion um die Frage der Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nur an der Beitragshöhe zu
definieren. Nee, wir haben ja vorher schon ganz viele andere Sachen besprochen.
Ja, wir haben uns viel um den Beitrag gedreht und das hielte ich für den falschen Ausgangspunkt. Ich war mitbeteiligt an der Umstellung auf einen Haushaltsbeitrag. Und die Diskussionen darüber in der Politik waren weitaus höher als das, was wir an Zuschriften aus dem Bürgerbereich im Rathaus angekommen ist. Das muss man mal auch sagen. Ja? Und insofern ist immer die Frage, was greift man politisch auf und was diskutiert man da? Ich glaube, wenn Sie mich auf diese Frage ansprechen, dass wir in der Tat irgendwann zwischen Ländern darüber reden müssen, was trauen wir uns zu an Beitragserhöhungen, weil wir müssen durch 16 Parlamente. Und müssen dort Zustimmung werben. Und das verbindet sich damit, dass wir dann als Länder auch in einem 22. vermutlich Rundfunkänderungsstaatsvertrag vorschlagen müssen, was wir mit diesem Auftrag machen. Mit einem reduzierten oder auch mit einem zukunftsfähigeren Auftrag, Stichwort Telemedienauftrag, sodass wir damit einen Begründungszusammenhang haben, weil sicherlich den Bürgern nicht nur die Beitragshöhe im Mittelpunkt der Diskussion stehen, sondern die Frage, was macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk damit?
Gucken wir auf den Telemedienauftrag, der muss auch geändert werden. Was wollen Sie da tun?
Na, wir sind da ganz, es geht sicherlich darum, den Weg in die Mediatheken für ARD und ZDF zu öffnen. Diesen Weg wollen wir auch frei machen. Da gibt es jetzt noch 2 Abgrenzungsprobleme mit den Verlegern im Hinblick auf die Presseähnlichkeit. Aber ich glaube, das, was in der Anhörung dazu gewesen ist, sind Vorschläge, die man gehen kann.
Herr Döpfner hat von einem System wie Nordkorea gesprochen.
Ja, Das sind, glaube ich, Worte, da sollte man sehr vorsichtig mit sein. Und ich verstehe das als Lobbyist, dass man auch seine Interessen vertritt, aber solche nationalen, auch historischen Analogien gehen meist fehl, das ist auch in diesem Falle der Fall.
Aber wieso ist es Lobbyismus, wenn private Rundfunkanstalten, private Verlagsanstalten, Verlagshäuser sagen und klagen, dass sie einem Wettbewerb ausgesetzt sind, der öffentlich-rechtlich finanziert ist, während sie selber gerade die Verlagshäuser, da ist es ja offensichtlich, und vor enormen wirtschaftlichen Problemen stehen und dann ausgerechnet in einem Feld, das ihnen die größten Probleme macht, nämlich das Internet und die Frage, wie man als Verlag Geld im Internet verdienen kann, ausgerechnet in dem Bereich dann noch stärkere Konkurrenz von den Öffentlich-Rechtlichen bekommen.
Ich finde den Weg, den die Verlage wählen, in das Internet zu gehen und dort auch kostenpflichtige Angebote machen, unersetzbar und unersetzlich. Wir arbeiten aber derzeit mit leider immer noch mit einem selbstgeschaufelten Problem, nämlich der kostenfreien Angebote im Internet wie Spiegel Online, an die sich gewöhnt wurde und dem man heute umzugehen hat, was die betriebswirtschaftliche Logik anbelangt. Wir erleben, dass der Werbemarkt sich konzentriert auf Google und andere, zu 80-90%. Und deswegen ist für die Verlage schwierig, ist Online-Angebote Werbe zu finanzieren. Das heißt, der Weg in kostenpflichtige Angebote ist richtig. Und der Zusatznutzen dort ist auch erheblich. Und deswegen haben wir sehr intensiv zwischen Ländern darüber diskutiert, was kann eine erweiterte Beauftragung im Mediathekenbereich sein? Und haben, glaube ich, jetzt eine sehr homöopathische Öffnung miteinander vereinbart. Und die halte ich auch für sachgemäß, weil natürlich umgekehrt auch von den Beitragszahlern die Frage kommt, warum können wir die Angebote nicht im Internet, die wir bezahlt haben, Anführungszeichen, im Internet sehen. Insofern müssen wir da einen Weg rausfinden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass mit der Beauftragung, die wir jetzt derzeit diskutieren, ist noch nicht ganz am Ende der Diskussion, wissen auch nicht, ob wir jetzt in Saarbrücken das zu einem Ende bringen, dass wir mit der homöopathischen Öffnung wirklich den Verlagen die Zukunftsfähigkeit rauben.
Frau Schlesinger, Herr Bellut und Herr Grevenich.
Zwischen 80-90% aller Deutschen sind im Internet unterwegs und holen sich dort ihre Informationen und buchen auch ihre Reisen dort und kaufen ein, aber zwischen 80-90%. Das heißt, das ist im Grunde die Zukunft. Und wenn man uns betrachtet, in der nachfolgenden Entwicklung im Vergleich zum amerikanischen Markt, kann man sehen, was hier passieren wird. Es wird mehr werden, es wird zunehmen. Das heißt, das lineare Fernsehen ist noch stark, die Hörfunkangebote sind noch stark genutzt, aber es wird sich verändern. Wie es sich verändert, darüber gibt es viele Prognosen. Für ein öffentlich-rechtliches Angebot, wenn es am Leben bleiben soll, muss es sich im Netz abspielen. Sonst ist das für ein öffentlich-rechtliches Angebot tot auf Raten. Wir, die öffentlich-rechtlichen Sender, sind im Netz maßgeblich beschränkt. Wir dürfen ganz viele Dinge nicht, die anderen dürfen werben sowieso nicht, das beklagen wir aber auch nicht, aber wir wollen ein informatives, ein kluges, ein journalistisches Angebot machen können. Die Verleger sagen uns, wir würden ihre Interessen, also auch ihre kommerziellen Interessen, beschneiden. Dazu gucke ich immer gern auf die Fakten. Unter den 40 wichtigsten Websites im Netz sind 14 Angebote von kommerziellen Verlagen. 14 von 40.
Websites, aber nicht Apps.
Darf ich zu Ende? Zwei davon sind von Öffentlich-Rechtlichen. Zwei. Und wir machen in keiner Form Konkurrenz, wenn man sich anguckt, was sind die am meisten genutzten. Es ist, wie man sich vorstellen kann, Spiegel Online, es ist Bild.de und es ist Fokus. Und dann kommen irgendwann die Öffentlich-Rechtlichen, also Tagesschau.de, das ZDF, das Erste.de. Das heißt, wir sind nicht die Konkurrenz. Wir sind eigentlich die Falschen, die hier beschuldigt werden. Das Problem der Verlage ist, sie finden keinen, und das sage ich ohne Schuldzuweisung, weil es ist extrem schwierig. Es ist extrem schwierig, und da möchte ich gar nicht in ihrer Haut stecken. Sie finden kein wirklich gutes vermarktungsfähiges Angebot, wofür Menschen zahlen. Ein Satz noch, wenn man dahin guckt, wo es kein oder ein irrelevantes öffentlich-rechtliches System gibt, nämlich nach Amerika. Dort haben die Verlage dasselbe Problem. Und es sind keine öffentlich-rechtlichen Angebote, die ihnen das beschneiden. Ja. Also ich glaube wirklich, wir sind da der falsche Hund, der geprügelt wird in dem Fall.
Herr Bellon, nehmen wir Herrn Grevenich gerade dazwischen, den hält es gerade nicht auf seinem Stuhl. Bitte schön.
Ich gäbe mir auch die Gelegenheit, bevor Herr Bellon wieder drankommt, noch ganz kurz einen Disclaimer zur Propaganda zu machen. Also ich war schon enttäuscht, dass Sie über eine halbe Stunde gebraucht haben, auf Konzernergebnisse und Margen zu sprechen zu kommen. Sie kennen die Zahlen. Der feine Unterschied, und das können, da können Sie Sturm laufen dagegen, wie Sie wollen, es wird daran nichts ändern. Ein privatwirtschaftliches Unternehmen hat ab dem Tag, ab dem es das Angebot veranstaltet, keine Garantie, dass es morgen noch funktioniert, dass diese Renditenmargen morgen gemacht werden. Ich glaube, Sie haben auch vorhin was zur Verantwortung im Konzern Bertelsmann und auch zum Thema Nachrichten im Konzern gesagt. Nach dem, was Frau Schlesinger gerade wieder gesagt hat, glaubt man wirklich nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich in Frage stellt, dass der Vielfaltsbeitrag der privaten Medien, das schließt die Verleger mit ein, sozusagen zum Untergang des Abendlandes führen würde, was die Meinungsvielfalt anbelangt. Das ist schlicht falsch. Also es ist ein System, ja, aber Sie sagen, die kommerziellen Erwägungen würden dazu führen, dass das System Schlagseite bekommen könnte. Und Sie sagen, die öffentlich-rechtlichen Webseiten sind im Wettbewerb nicht so relevant. Um Webseiten geht es gar nicht mehr. Es geht um Apps, es geht um Mediatheken.
Es ist genau dasselbe, die Zahlen spielen genau das wieder.
Sie müssen für ein App-Angebot wie NTV, die übrigens im mobilen Bereich Marktführer sind, brauchen Sie die Geschäftsentscheidung, ob Sie das zu einem Pay-Angebot machen, brauchen Sie nicht zu treffen. Weil solange klar ist, dass es heute eine Tagesschau gibt, werden sie das daneben nicht kommerzialisieren können auf dem Niveau, dass sie es werbefinanziert betreiben können daneben. Zur Frage Propaganda, ja oder nein. Es geht ja hier darum, wenn wir jetzt über die Interessen jetzt der privaten Radioanbieter und Fernsehanbieter sprechen, vor allen Dingen auch unseres Hauses. Björn Böning hat es vorhin gesagt. Die Argumente, die von der Seite und auch von der Seite der Produzenten eingebracht worden und der Filmwirtschaft, die sind ja gar nicht gehört worden. Also wir reden jetzt über Verlegerabgrenzungen in kleinen Teilen. Wir reden sozusagen ein wenig über Terms of Trade bei Produzenten. Aber die eigentlichen Probleme, die Hauptprobleme, die wir haben mit den Angeboten, sind erstens das Thema Lizenzproduktionen online. Das ist etwas, wo wir sagen, dafür muss kein Beitrag ausgegeben werden, dass die Sachen online zur Verfügung stellen. Das gibt es überall auf den privaten Portalen auch. Und da wird der Markt und der Druck auf den Markt natürlich höher. Und Herr Bellot, wir machen keine Sparvorgaben für Sie, aber Sie müssen sehen, hier sind 9 Milliarden im Markt, die privaten Medienangeboten nicht zur Verfügung stehen, weil es gebunden ist durch Beitrag. Dafür gibt es gute Gründe, aber das ist auch Fakt in einer Welt, wo wir Konkurrenz haben, wo wir uns abgrenzen müssen, auch im Medienbudget der anderen. Der zweite Punkt, dass ich den noch machen kann zum Thema Wettbewerbsthemen im Netz und zum Telemedienauftrag, von dem wir übrigens ganz klar davon ausgehen, dass er gemeinsam mit dem Auftrag, mit dem neuen Auftrag diskutiert werden muss, weil man kann ja nicht der einen Seite sagen, wir geben euch das schon mal vorab und dann fragen wir euch in einem halben Jahr nochmal, was würdet ihr denn bei der Struktur noch ändern? Das wird ja nicht funktionieren. Der zweite Punkt ist die Produktion für Drittplattformen. Ich verstehe, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbstverständlich präsent sein will auf Plattformen wie Facebook und YouTube, weil da die Jugendlichen sind. Aber wir reden hier über eine Beauftragung, allgemein online für diese Drittplattformen zu produzieren. Das sind die größten Wettbewerber aller privaten Medienunternehmen im Netz. Und die werden, also wenn Sie sich international mal umhören, Google und Facebook, können ja ihre Freude kaum halten, dass sie in Deutschland sozusagen gebührenfinanziert das Geld mit eigenen Produktionen für ihre Plattformen zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist eine medienpolitische Entscheidung, von der man sich wirklich über die Tragweite sehr bewusst sein muss, wenn man sie trifft. Und dieser Punkt ist zum Beispiel auf der politischen Ebene gar nicht wirklich diskutiert worden.
Herr Bellot.
Sie sagen ja im Grunde, die Privatsender sollen das machen, wir sollen es nicht. Weil
Sie machen es ja auf eigene Rechnung.
Geben Sie mir den einen Satz, das sagen wir überhaupt nicht. Wir überlegen uns sehr gut, wie wir unsere Inhalte auf diese Plattformen geben, weil wir eben mit den Plattformen verhandeln müssen, wie ist der Deal? Was kriegen wir für unseren Inhalt? Können wir das refinanzieren? Wenn parallel die andere Seite des dualen Systems diese Inhalte for free und nicht nur als Teaser, um sie zu Ihnen zu holen, sondern for free auf diese Plattformen gibt und auch nicht nur Shortform-Content, sondern tatsächlich ohne Beschränkung durch das Gesetz, dann sind die Türen dafür offen, dass die Plattformen natürlich mit den anderen privaten Anbietern auch gar nicht mehr verhandeln müssen, weil ja schon genug Content da ist. Wir wollen sie nicht von diesen Plattformen aussperren, aber sie müssen sich überlegen, was
bedeutet. Aber sie glauben doch an den Markt. Sie glauben doch an den Markt. Wenn eine erfolgreiche Serie zum Beispiel in Großbritannien läuft, ja, und wir haben die Rechte fürs lineare Programm, bekommen wir die Rechte ja gar nicht automatisch fürs Internet. Das könnten Sie ja dann erwerben. ja, wenn Sie wollen. Also ich will sagen, ich verstehe ja
vieles. Spricht nicht Ihre bisherige Strategie der Exklusivität.
Nein, aber Sie sagen ja im Grunde, es ist ganz spannend, Sie sagen, alle Lizenzware darf nur bei den Privatsendern laufen. Kann doch sein, die amerikanischen Serien laufen ja nicht mehr so doll, ja, in Deutschland, dass Sie sagen, ich löse mich davon. Genau wie wir ja eher zum Beispiel bei neo-europäische Programme machen. Wir haben belgische Serien und andere. Aber wenn Sie sich dann ändern und sagen, das interessiert mich gar nicht mehr, dann dürfen wir das auch nicht. Also ich verstehe die Logik einfach nicht, weshalb gerade wir das nicht dürfen. So, das ist mein erster Punkt. Das ist mir ein Rätsel. Ja.
Kann ich gerne später was sagen.
Okay, und dann will ich einfach nur sagen, diese ganzen Streitereien jetzt um die Ausweitung im Netz, finde ich, sind nicht fair in der Diskussion. Als ich Intendant wurde, habe ich als erstes viele Gespräche geführt, auch mit Verlegern und Chefredakteuren. Ja. Und mir war schnell klar, wo die Probleme sind. Und ich habe von Anfang an gesagt, das ZDF macht den Verlagen keine Geschäftsmodelle kaputt im Netz. Das heißt, wir haben überhaupt keine Textkompetenz. Das ZDF ist ausschließlich daran interessiert, für die Zukunft, denn wir wissen, das Publikum verändert sich, im Netz unsere Programme präsentieren zu können. Also das, was wir jetzt linear machen, auch im Netz zu zeigen. Aber das Netz hat auch ganz neue Formen hervorgebracht. Böhmermann ist zum Beispiel die einzige Sendung, die im Netz erfolgreicher ist als linear, weil er in seiner Art, wie er die Sendung macht, die Netzgemeinde trifft. Das heißt, im Grunde geht es darum, dass wir sagen, liebe Länder, wir würden gerne für die Zukunft uns in die Richtung aufstellen können, dass wir, wie es Funk ja jetzt darf, dass wir überhaupt lernen, wie man im Netz unterwegs ist. Auch die Privatsender werden irgendwann übers Netz insgesamt abgerufen werden. Ich weiß nicht, wann das so ist, 10, 20, 30 Jahre. Und wir müssen uns doch da entwickeln können. Und was mich auch sehr wundert, ist die Haltung der Produzenten. Erstens kriegen sie schon eine Entlohnung für Netzverweildauer, wenn sie über das Übliche hinausgeht, zum Beispiel vor Upstreaming oder anderes. Ja, das ist ja rechtlich möglich. Zum Zweiten, wir führen doch immer eine große Diskussion in diesem Lande. Ist es vorstellbar, dass eine öffentlich-rechtliche Anstalt die Produzenten auf einmal vor die Wand laufen lässt und sagt, ihr kriegt nichts dafür? Das ist doch absurd. Und da muss ich auch sagen an die Allianz, die wissen ganz genau, sie haben konkrete Angebote von uns, dass wir bereit sind, darüber zu reden. Es wird doch eine Entwicklung geben, dass die Netzausstrahlung die wichtigere sein wird in irgendeiner Zeit. Natürlich werden die Verträge sich dann verändern Richtung Netz. Das wird einfach dann die wichtigere Art der Verbreitung sein. Also ich finde die ganze Diskussion nicht ehrlich. Ich führe sie gerne, ja, aber in diesen Bereichen werden auch Teufel an die Wand gemalt, die ich so nicht nachfühlen zu wollen.
Ich glaube, es sind auch Diskussionen, die morgen schon von vorgestern sind.
Darf ich jeweils einen Satz sagen zu den beiden Punkten? Also zu dem einen Punkt, Herr Bellut, selbstverständlich kann es sein, dass der Markt sich ändert und Lizenzproduktionen möglicherweise aus einigen Sendern verschwinden, auch bei den privaten. Aber der private Markt ist dann eben einer, da trifft das dann andere Sender, in unserem Fall andere Sender der Mediengruppe, die dann sagen, wir spezialisieren uns auf Lizenzproduktionen. Und dann ist das eben eine direkte Konkurrenz zu den Spartensendern, genauso mit den Produktionen, die Sie von der BBC angesprochen haben. Und es kann doch dann nicht das Ansehen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sein. Ich mache dann selbiges Spartenangebot mit Lizenzproduktionen, die ich einkaufe von Gebührengeld oder vom Beitrag, genauso sozusagen wie der private Markt auch. Und der zweite Punkt.
Darf ich noch sagen, ich plädiere nicht für eine ungehemmte Ausstrahlung von Lizenzen, weil das eine finanzielle Sache ist. Wir müssen das ja bezahlen, wir kriegen ja nichts mehr dafür. Also nochmal, um das deutlich zu sagen. Aber Sie verlangen doch, wenn das Modell sich ändert, dann zeigt es doch gar keiner mehr. Also wenn man das jetzt konsequent zahlt, wenn das nicht mehr.
Also da schätzen Sie den Markt, glaube ich, falsch ein. Sie sehen ja auch, wie die Produkte der ausländischen Mitbewerber sind, auch Serien anders erzählt, sind nach wie vor gefragt, sind aber nischiger.
Aber den Bergdoktor.
Jetzt nehmen wir noch Frau Schlesinger, dann Herrn Böning und dann sind Sie bitte gerne dran.
Darf ich noch einen Satz zu den Produzenten?
Nee, jetzt aber nur noch einen Satz,
Herr Grevenich.
Ich glaube, dass ein Satz für Herrn Grevenich, ein Satz, dann ist Frau Schlesinger dran und dann
zu den Produzenten möchte ich gerne noch einen Satz sagen, ich natürlich nicht für die Produzenten spreche, aber Herr Bellut, und das müssen Sie leider aushalten jetzt, das Thema Telemedienauftrag ist nicht das Einzige, was momentan sich politisch dreht. Sie haben ganz maßgeblich als ZDF eine Diskussion angestoßen zum Thema Aufgabe von Territorialität und Preisdumping im Bereich von Weitersendung für die privaten Angebote. Und das ist in der Kombination dieser drei Punkte ist für die Produzenten momentan eine sehr bedrohliche Situation entstanden.
Frau Schlesinger, also,
Ich glaube, dass die Produzentenallianz natürlich ihre Forderungen stellt. Viele davon halte ich auch durchaus für nachvollziehbar und berechtigt. Und nach meiner Erfahrung und mit der Produzentenallianz habe ich über Jahre jetzt schon zu tun, da sind Lösungen möglich. Und wir, die Öffentlich-Rechtlichen, sage ich jetzt mal, wären doch die Letzten, die die Produzentenlandschaft in diesem Land beschneiden möchte. Denn wir leben ja auch von denen, wir brauchen die. Andersrum gesagt, wenn wir Lizenzen bekommen und sie bezahlen, für 30 Tage, für 60 Tage, vielleicht auch manchmal nur für 7 Tage, das ist doch das Programm, was die Beitragszahlerinnen und Zahler schon bezahlt haben. Zum Teil zumindest. Es sind ja manchmal auch teilfinanzierte Produktionen. Das heißt, jeder Beitragszahler hat doch eigentlich ein Recht darauf, ich sag mal, den Tatort nicht nur eine Woche zu sehen, sondern ihn vielleicht ein halbes Jahr im Netz anzugucken.
Sie glauben, es ist aber
insgesamt eine Betrachtung. Ich habe gesagt, teilfinanziert, vollfinanziert. Sie glauben gar nicht, wie viel Zuschriften uns erreichen, ob wir Lizenzen erworben haben für einen Fremdfilm oder ob es ein eigenproduzierter Tatort ist. Wie viel Zuschriften uns erreichen, Meckereien, die ich durchaus verstehen kann, von Zuschauern, die sagen, vorletzte Woche gab es einen Tatort aus meinem Sendegebiet, wieso steht der nicht mehr im Netz? Ich bin doch auch Beitragszahler. Das heißt, wir müssen uns da was überlegen, was klug ist, was tatsächlich, und ich komme jetzt wieder zu den Produzenten zurück, die Produzenten am Leben lässt, sie daran beteiligt, und gleichzeitig unseren Beitragszahlerinnen und Zahlern klar macht, das ist euers, es gehört euch schon und ihr dürft weitergucken. Ja. Diese Möglichkeit muss uns erlaubt sein. Und im Moment ist das so eingeschränkt, dass man nur sagen kann, ich verstehe jeden, der meckert. Jeden, der uns schreibt oder der anruft und sagt, das geht so nicht.
Herr Böning, wenn der Tatort so eine Art gemeinen Allmende ist, die alle schon bezahlt haben und deshalb auch alle sehen müssen, warum kann man ihn dann nicht überall sehen?
Also ich glaube, das ist eine, ich bin erstens dafür, dass die Öffentlich-Rechtlichen mehr an das Programm investieren, auch nach außen investieren und nicht nur an die eigenen Töchter und dem, was da noch an vielen Unterbau ist, und darüber werden wir auch zu reden haben zwischen den Ländern, wie wir das System eigentlich finden. Das Zweite ist, man muss bei dieser Diskussion sehr, sehr differenzieren. Das hat Frau Schlesinger ansatzweise ein bisschen gemacht, nämlich die Frage, was ist eine Vollauftragsproduktion, sprich ein Sender beauftragt einen Tatort und holt sich dafür alle Rechte, der sonst nicht erstanden wäre, muss man ja dazu auch fairerweise sagen.
Oder auch nicht alle Rechte.
Ja, das ist dann Ihre Vertragsgestaltung, die Sie miteinander vereinbaren. Was passiert mit Teilfinanzierten, was passiert mit den Kinokoproduktionen, was passiert mit den Lizenzprodukten? Und diese Diskussion haben wir uns sehr ehrlich vorgenommen und wir erwarten, und ich gebe auch gerne zu, dass Berlin das ein bisschen vorantreibt, wir erwarten von den Sendern hier nachvollziehbare Selbsterklärungen, dass sie mit den Produzenten über die Terms of Trades reden und dass sie hier für Vereinbarungen treffen, wenn im Internet Dinge, Produktionen, Urheberproduktionen, längerfristig gesendet werden sollen als einmalig oder von mir aus auch mit Wiederholung. Das erwarten wir. Da also die Selbsterklärungen, sage ich jetzt auch, die bis uns bisher erreicht haben, für mich jedenfalls noch nicht ausreichend, um den Telemedienauftrag so weit auszuweiten, wie wir ihn derzeit in der Anhörung haben. Und deswegen werden wir da noch zu reden haben. Aber dass wir hier es mit einem nicht funktionierenden Markt zu tun haben, weil auf der einen Seite große Auftraggeber da sind, und auf der anderen Seite diversifizierte Landschaft von kleineren, mittelgroßen Produzentinnen und Produzenten. Das ist seit ewig so und deswegen haben die Länder immer darauf geachtet, dass die Terms of Trades oder das Öffentlich-Rechtliche bei den Terms of Trades fair mit den Produzenten umgehen, sind dann noch nicht am Ende und werden da auch weitere Schritte erwarten.
Meine Damen und Herren, Fragen, Anregungen, Bemerkungen, möglichst kurz, möglichst knapp, und ich weiß, ich müsste Sie alle kennen, wenn Sie trotzdem sagen, wer Sie sind, ist ganz nett. Erste Reihe. Und ich bringe Ihnen mal das Mikrofon. Ich halte es aber auch dann gleich fest. Nee, ich halte es fest.
Ja, behalten Sie es besser. Weil wir gerade schon beim Thema sind, eben Lizenzen, Finanzierung. Ich finde es immer ein bisschen gefährlich, dass immer das reproduziert wird, zu sagen, das ist bezahlt, das gehört den Zuschauern, die müssen das sehen. Also nur ein kleiner Einwand. Es gibt im Moment in allen Gesprächen große Probleme im ZDF, mit der ARD, dass kein einziger Urheberverband eine zufriedenstellende Lösung, ein zufriedenstellendes Angebot dafür hat. Also da versuchen alle Sender aktuell sozusagen für ihre alten Pauschalen, die sie eigentlich für andere Formate hatten oder für die anderen Systeme Produkte einzukaufen und dann eben durch die Politik zu erreichen, dass sie ins Netz gestellt werden.
Und von wem wollen Sie jetzt eine Antwort?
Von natürlich ZDF und stellvertretend für die ARD auch vom RBB.
Gerne. Nehmen Herr Bellut und Frau Schlesinger, nehmen Sie die Frage einfach schon mal zum Paten. Ich gucke mal weiter.
Ja, alles klar. Daniel Buß, Medienjournalist für Verlage und Sender, also quasi für beide Seiten. Frau Schlesinger, Sie, der ABB und auch andere ARD-Anstalten führen Rechtsstreitigkeiten mit Verlagen. Da geht es um presseähnliche Angebote im Netz. Herr Bellut hat gerade den interessanten Satz gesagt, das ZDF hat keine Textkompetenz und fährt ja die Strategie lieber wenig bis gar keinen Text, Programm, also Programminformation ja, aber viel mehr nicht. Inwiefern, Frau Schlesinger, ist das sozusagen auch eine Spaltung, ich sag mal, im öffentlich-rechtlichen Lobbyismus? Und Herr Böning, wie nehmen Sie das wahr als Politiker?
Eine Frage nehmen wir noch mit. Ich gehe mal auf die Seite, Sie sind dann in der nächsten Runde dran, ja?
Dankeschön, Anne Helm, medienpolitische Sprecherin der Linksfraktion in Berlin. Ich habe eine Frage, die sich auch nochmal zu der Presseähnlichkeit oder sich auf diese Sache bezieht. Ich glaube auch, dass wir in Zukunft das gar nicht mehr so gut unterscheiden können, wie das jetzt aktuell gefordert wird. Weil auf der anderen Seite auch die Presseerzeugnisse auf Livestreams im Netz umsteigen und auf Videomaterial produzieren. Ich frage mich, was da das Konzept, das Gegenkonzept der Zukunft sein soll bei der Abgrenzung auf der anderen Seite.
Ganz einfache Frage, das kriegen wir ganz schnell hin. So, Frau Schlesinger, fangen Sie an, ja?
Ich fange gerne an. Lizenzen und Produzenten. Es gab ein Eckpunktepapier, was verabschiedet wurde von der ARD. Ähnliches gab es in anderer Ausprägung auch beim ZDF. Was wahrscheinlich für das, was wir jetzt diskutieren, nicht ausreicht, nämlich Verweildauer im Netz, aber die ARD hat da, und ich weiß nicht, ob Sie das nicht wissen oder gerade nicht erwähnen wollten, signalisiert, dass da Gesprächsbereitschaft besteht, dass man darüber nachdenken muss und dass da eine Art Selbstverpflichtungserklärung für längere Verweildauern im Netz durchaus im Gespräch sind. Also ich will damit nur deutlich sagen, es gibt da keine Verhärtung und es gibt da keine Haltung, wir ziehen die jetzt mal über den Tisch. Ich sage Ihnen auch, es gibt unterschiedliche Auffassungen innerhalb der ARD, wie weit man den Produzenten da entgegenkommt. Das ist normal, das ist Politik. Aber da gibt es Gesprächsbereitschaft und ich bin absolut sicher, dass es da am Ende eine Lösung gibt, wo Produzenten gut dabei sein werden, aber wir hoffentlich auch. Das ist ein Geben und Nehmen, das funktioniert.
Herr Bellut.
Ist aber in dem Fall, finde ich, noch... Mit denen, das ist alles drin. Wir reden doch miteinander. Es ist doch nicht so, dass wir gesagt haben, wir nehmen Ihnen das und stellen es ins Netz und Sie sind uns egal. Diese Haltung gibt es da nicht. Da arbeiten weder Zyniker noch unprofessionelle Menschen. Wir brauchen Sie ja auch. Wir brauchen Sie als Drehbuchschreiber und wir brauchen die Produzenten.
Herr Bellut, also Sie sind schon... Herr Böning.
Das freut mich. Kann ich das weitermachen?
Was ist...
Nein, wir haben ja bei der letzten CDS-Konferenz in Vorbereitung jetzt der Ministerpräsidentenkonferenz, die übermorgen beginnt, genau das abgefragt bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Wie weit seid ihr mit den Verhandlungsbedingungen mit Produzenten und Urhebern? Was habt ihr da bisher getan? Was habt ihr bisher vereinbart? Wohl wissend, dass wir jetzt nicht plötzlich Partei werden in dem Prozess. Also wir können jetzt nicht plötzlich alle Länder steigen jetzt bei der Produzentenallianz oder so ein. Das wollen wir auch gar nicht. Wir sehen nur einfach einen Markt, der nicht im Gleichgewicht ist. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, wie regulieren wir den? Und da haben wir Fragen eben in der Tat bei der Verweildauer. Ist die Verweildauer bisher in den Terms of Trade so adäquat abgebildet, dass wir eine Erweiterung machen können? Und da kommt das, was Klaus Grevenick zu Recht gesagt hat, mit rein, dass eine hohe Emotionalität besteht, die ich auch inhaltlich verstehe, weil auf europäischer Ebene durch Sackkopfverordnung die Diskussion, die wir da über das Territorialprinzip erleben, die Befürchtung nahe liegt, er hat das etwas anders ausgedrückt, aber die Befürchtung nahe liegt, dass die European Broadcaster jetzt sozusagen auf dem Weg sind, über den Weg der Deregulierung sich mehr Marktmacht zu organisieren. Ich wiederhole das jetzt nur, machen wir das nicht hundertprozentig zu eigen, aber es ist sicherlich
eine... Zu wie viel Prozent machen Sie sich zu eigen?
Sagen wir mal zu drei Vierteln. Es ist sicherlich eine Diskussion, die man sehen muss. Und wenn man sich sehr vertieft in die Bedingungen, Aushandlungsbedingungen zwischen Produzenten und Sendern reinbegibt und die Frage, worüber redet man da und was wird vergütet, welcher Anteil im Netz, welcher nicht, dann kann man zu dem Eindruck kommen, dass wir dort einfach Dinge verschieben. Und wenn wir die Dinge nicht so verschieben, dass wir neue Aushandlungsarenen definieren, dann kriegen beide Seiten aus meiner Sicht ein Problem. Die Sender, weil sie dann weniger Produzenten am Ende haben, und die Produzenten, weil sie die Einnahmesituation nicht haben.
Herr Grevenich.
Ich würde gerne eine Sache noch klarstellen, damit das Panel nicht unter Fake News Verdacht gerät. Wir sprachen vorhin darüber, dass es Beschränkungen im Rundfunkstaatsvertrag oder wo auch immer gäbe, dass der Tatort nicht eingestellt werden könnte. Das ist ausgemachter Quatsch. Entschuldigung, dass ich so deutlich sage. Also mir ging es um Lizenzproduktionen und hundertprozentige Lizenzproduktionen. Die sind momentan nicht möglich und es wird diskutiert, sie in Teilen zu ermöglichen. Fürs junge Angebot sind sie schon möglich für Funk. Der Tatort und wie lange er eingestellt ist, steht ausschließlich in der Befugnis der jeweiligen Anstalt oder des ZDF, das in den Telemedienkonzepten zu regeln. Das hätte man heute schon auf 6 Jahre, 12 Jahre, 20 Jahre und für immer regeln können, wenn man das gewollt
hätte. Sie tun
es
aber nicht.
Genau, sie tun es noch nicht, und zwar aus Gründen, weil man sich nicht einig wird, sozusagen, wie die Vergütung ist. Das ist eine andere Diskussion, aber wir müssen bitte nicht darüber sprechen, dass das Gesetz jetzt irgendwelche Grenzen setzen würde, den Tatort nicht online zu stellen.
Und jetzt müssen wir noch ganz kurz anreißen, und das kann nur ganz vorläufig sein, die Frage, wie denn ein System der Zukunft aussieht, wenn im Netz öffentlich-rechtliche und private Angebote sich ja immer ähnlicher werden und immer stärker verwachsen, sowohl was die Filme angeht, was Text, was hybride Formen betrifft. Was macht man da?
Na, darüber reden wir gerade, wenn wir fragen, ob die Presseähnlichkeit der richtige Begriff ist für das, was wir da derzeit fassen können. Das ist unheimlich schwierig. Ich glaube nicht, dass wir dazu kommen, den Begriff der Presseähnlichkeit aufzugeben, wie es auch vorgeschlagen wurde, ist. Sondern dass wir hier weiter mit Einschränkungsszenario reden müssen. Da bin ich aber auch fest von überzeugt, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wir sonst wirklich auch die Grenzen zwischen Verlagswesen und öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr, sehr stark verschieben. Wir müssen allerdings parallel einen anderen Diskurs aufmachen, der jetzt viel weniger mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dem Rundfunkstaatsvertrag zu tun hat, sondern wir müssen darüber reden, wie ist Qualitätsjournalismus im Internet finanzierbar und wie wird er finanzierbar? Wird er allein darüber finanzierbar, dass die Verlage Werbeangebote formulieren können oder aber kostenpflichtige Angebote machen können? Oder müssen wir da noch viel tiefer ansetzen, wie es beispielsweise die Schweiz jetzt Wege geht? Also darüber müssen wir auch reden.
Das heißt dann neben dem Rundfunkbeitrag noch ein Zeitungsbeitrag?
Ja, weiß ich nicht. Ja, auch die Diskussion immer, jeder Schüler eine Zeitung und so. Ne? Da will ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe jetzt gar kein spezifisches Modell im Kopf.
Aber Sie würden schon sagen, wenn es kein Geschäftsmodell gibt für Verlage im Netz, dann ist es eine Aufgabe, praktisch einen öffentlich-rechtlichen, textbasierten Teil im Netz zu haben.
Nein, ich glaube, dass Herr Döpfner völlig recht hat, wenn die Verlage müssen schon ihre Schicksal selbst in die Hand nehmen und sie haben da auch gute Ideen und gute Angebote, das zu machen.
Aber in der Schweiz zahlt ja der Staat.
In der Schweiz zahlt der Staat für den Journalismus. Ich wüsste nicht, dass die Schweiz Geld an die Verlage überweist und sozusagen eine Subvention der Verlage übernimmt. Sie finanzieren aber Journalismus, so wie das ja jetzt in Recherche verbunden, auch das ist ein weites Feld, rechtlich versucht wird. Aber ich glaube schon, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil dahinter ja nicht nur steht die Zukunft der Verlage und der Verlagsprodukte, sondern auch die Zukunft des Journalismus und wie ist der Journalismus künftig finanzierbar, den ich jedenfalls für notwendig halte in einer kritischen oder insgesamt einer Öffentlichkeit.
Ich würde mal sagen, dass Herr Döpfner da wahrscheinlich keinen Unterschied sieht zwischen Journalismus und Verlagen. Aber Frau Schlesinger, Sie sind noch dran. Ich gehe schon mal zu Ihnen. Wir haben noch 3 Wortmeldungen übrig. Danach müssen wir leider hier in die Schlusskurve gehen.
Ich versuche mal was Persönliches zu Ihrer Frage oder zu Ihrem Redebeitrag gerade zu sagen. Ich glaube nämlich, dass bei aller Schärfe, die Sie ja gerne anwenden, wir etwas gemeinsam haben. Nämlich, dass wir im Netz guten, wieder auffindbaren, verlässlichen Journalismus wollen am Ende. Auch Qualitätsjournalismus, auch wenn Sie eine andere Ausprägung haben, auch wenn Sie ihn anders darstellen. Ich glaube, da haben wir was gemeinsam. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, wo die Grenzen zwischen dem, was mal Print war, was mal Hörfunk war, was mal Fernsehen war, komplett verschwimmen. Die Verlage machen Fernsehen, machen, ich sag mal, extra Schnipsel, das ist nicht böse gemeint, wir machen das auch fürs Netz. Wir machen nicht mehr nur im Sinne von ausschließlich lineares Fernsehen. Ich habe vorhin etwas despektierlich, als Sie sprachen, eingeworfen. Ich glaube, dass die Diskussion, die wir hier heute haben, schon morgen als eine von vorvorgestern uns vorkommen wird, weil sich die Dinge so schnell verändern, wir kaum hinterherkommen mit der Regulierung. Ein Satz noch zum Tatort. Ja, aber ich habe ja, glaube ich, auch was anderes dargestellt. Nämlich, dass es möglich sein muss, das, was die ARD in welcher Form auch immer, ich habe von voll- und teilfinanziert gesprochen, ja, ins Netz zu stellen, mit welchen Regularien auch immer, aber das nur in Klammern. Ich glaube wirklich, wir haben da auch etwas gemeinsam. Wir müssen eine Lösung finden, die Sie am Leben lässt, die uns am Leben lässt und die guten, qualitativ hochwertigen, verlässlichen Journalismus im Netz möglich macht.
Ich würde es von beiden Seiten. Ich würde es von den Prioritäten her umdrehen, aber so.
Mein Name ist Nicola Balkenhol, ich arbeite beim Deutschlandradio, bin da die Multimedia-Chefin und weil Deutschlandradio ja nicht vertreten ist, stelle ich jetzt mal die fiese Frage. Haben Sie mal versucht, im Netz Audios zu suchen? Das können Sie gerne machen, aber Google wird nichts finden. Und das, was da telemedienkonzeptmäßig gerade beschlossen wird, das ist der, ich zitiere Frau Schlesinger, Tod auf Raten für Deutschlandradio. Nämlich presseähnlich sind wir immer dann, wenn da Texte stehen, Audios werden nicht gefunden, das Publikum ist im Netz und die Verlage, Verleger versuchen gerade dafür zu sorgen, dass wir auch wirklich nicht mehr vorkommen. Das wird gründlich gelingen. Was machen Sie dagegen?
Herr Bünning, das war's für Sie, glaube ich. Ich gucke jetzt nochmal auf diese
Seite. Ja gut, da ich im Verwaltungsrat Deutschlandradio bin, weiß ich, dass wir da entsprechend gerade einen Auftrag ausgelöst haben, die das möglich machen soll, Audio im Netz zu finden. Und es ist schon, ich glaube allerdings ein Stück weit, da wird sich der Markt schon hin entwickeln. Die Angebote schaffen. Shazam ist ja ein ähnliches Angebot, was nichts anderes tut, als Auffindbarkeit zu organisieren. Ja, aber insofern glaube ich, das wird der Markt ein Stück weit schon regeln, dass die Auffindbarkeit da realisiert wird. Wenn wir jetzt über Auffindbarkeit insgesamt sprechen, dann werden wir jetzt wieder ein weites Feld. Wir wollen natürlich, dass die öffentlich-rechtlichen Angebote auffindbar sind und werden das entsprechend staatsvertraglich auch absichern müssen.
Aber Sie sind sensibilisiert für das Thema.
Helmut Verdenhaven vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger aus der Geschäftsleitung. Ich mache die Medienpolitik. Ich bin verantwortlich unter anderem im Hintergrund für die Klage gegen den RBB wegen der Presseangebote. Ich bin Herrn Böning sehr dankbar, dass er noch mal betont hat, dass die Verleger sich schon alleine retten können und dafür jetzt keine Subvention oder Umleitung von Rundfunkgebühren brauchen. Eines der vielen Konzepte, die die Verlage erarbeiten, und wir mussten eben mühsam zurückfinden nach dem Grundfehler des Free Content, dass wir Pay-Angebote schaffen, sind Apps im Internet. Die wachsen langsam, aber sie wachsen. Sie sind ein kleines Erfolgsmodell der Verlage. Frau Schlesinger sagte eben, sie sei nicht das Problem der Verlage. Und dann sagte sie, muss sich die Zahlen angucken. Dann würde ich Sie bitten, Ihr Smartphone rauszuholen, bei Google einmal den Google Play Store aufzurufen und dann unter Apps Nachrichten Berlin zu suchen. Unter den 10 ersten Ergebnissen sind 8 Apps vom RBB. Und das zeigt das Problem. Wir sind dort in einem Store, in einem Laden, wo verkauft werden soll. Die RBB-Apps werden aber nicht verkauft, während Zeitungen, und Berlin ist ja nun kein Markt, wo es wenig Zeitungen und wenig private Radiosender gibt, wo Zeitungen ihr Geschäft machen müssen. Gegen 8 Apps unter den ersten RBB-Apps können Sie kaum was verkaufen. Das ist immer bei Ihnen allen, wenn Sie es ausprobieren, ein bisschen unterschiedlich, ob es nun 7 oder 8 oder 10 Apps sind vom RBB, aber das ist das Grundproblem.
Wollen Sie auch was wissen?
Und da hätte ich gerne eine Aussage von Herrn Böning, der ja genau das auch erwähnte, wie wir denn als Zeitungen ein vernünftiges Angebot gegen ein solches RBB-Angebot in Berlin zum Beispiel starten können.
Hatten Sie nicht eben noch gesagt, dass die Verlage das alleine machen? Aber ist bei Herrn Böning angekommen. Einen haben wir noch frei. Wenn niemand mehr will, wunderbar.
Nur noch was sagen.
Wer wollte noch was?
Also ich würde gerne noch was sagen.
Und ich gehe, Herr Sagatz ist, glaube ich, noch im... Also, dann, wir machen das hier hinten. Tut mir leid.
So. Also, ja, dann würde ich gerne vom VPRT, Daniela Beaujean, die Gelegenheit nutzen, auch noch mal eine Frage an die Politik zu stellen. Und zwar, ich fand vorhin auf dem Panel entstand der Eindruck, dass man die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten jetzt relativ schnell aus ihren Strukturvorschlägen entlässt. Wenn man mal anguckt, die 1,3 Milliarden auf die 10 Jahre umgelegt, die eingespart werden sollen, sind pro Jahr eigentlich nicht so viel. Das, was an Einsparvorschlägen unterbreitet worden ist, würde ich sagen, ist eine Selbstverständlichkeit und man sieht, wie viel Optimierungspotenzial in den letzten Jahren anscheinend bestanden hat. Verwaltung, Technik, Effizienzen schaffen muss jedes Unternehmen. Meines Wissens hat die Politik noch andere Fragen gestellt, zum Beispiel zur Zahl der kommerziellen Tochterunternehmen, zur Anzahl der kommerziellen Aktivitäten, zur Anzahl der Programme. Was ist eigentlich damit? Wird da die Politik nochmal nachhaken? Und ganz kurz, von wegen Wahlberichterstattung auf den privaten Sendern. Ich würde mal empfehlen, bei uns auf die Seite Schalt dich ein nachzuschauen. Da können Sie das Portfolio sehen, was Klein, Groß, Radio und Fernsehen an Wahlberichterstattung bei den privaten gemacht hat.
Danke. Vielen Dank. Das ist noch eine Frage, die Frau Schlesinger und Herr Bellut bitte sicher auch noch gerne beantworten wollen. So, Herr Böning, Sie fangen bitte an.
Ja gut, ich bleibe bei meiner Aussage zum politischen Diskurs, aber darüber können wir nachher beim Rhein-Wein auch noch weiter drüber sprechen. Zur Frage, sind die Länder jetzt satt mit dem, was ihnen da vorgelegt worden ist? Nein, sind die Länder nicht, und das haben wir, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht. Erstmal haben wir die KEF beauftragt, mal die Zahlen anzuschauen und ob das alles so seriös ist, was da vorgelegt worden ist. Die KEF hat aber nicht nur einen Auftrag in quantitativer Hinsicht, sondern sie ist frei, auch qualitative Vorschläge zu machen. Insofern ist es da auch an der richtigen Stelle, und die tiefgreifenden Kenntnisse der Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind dort vorhanden, und es wird sicherlich uns einiges erreichen. Ich habe vorhin gesagt, wir werden uns die Töchtersituation nochmal etwas genauer anschauen, die Struktur der öffentlich-rechtlichen Tochtergesellschaften. Ich weiß gar nicht, wie viele sind, es sind aber sehr viele. Und wir werden uns sicherlich auch anschauen, was an Strukturreserven noch in anderen Bereichen zu heben ist. Da kommen wir aber natürlich immer an verfassungsrechtliche Grenzen dessen, was möglich ist. Deswegen verwiese ich auf die Diskussion des Auftrags. Da müssen wir unter Umständen zu einer anderen Perspektive kommen, um überhaupt Stichwort Entwicklungsperspektive und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, um dort überhaupt einen Ansatz zu finden, um darüber zu sprechen. Insofern nein, wir sind nicht satt. Es kann mir auch gut vorstellen, dass die Sender noch weitere Fragen von uns bekommen. Das werden wir dann Ende Januar miteinander besprechen. Ich sage nur trotzdem auch, das heißt für uns eben aber auch, dass wir den Auftrag für uns, über den Auftrag zu reden, ernst nehmen. Und zweitens uns irgendwann schon nochmal die Karten legen müssen, das war Ihre Frage vorhin, was sind die Länder bereit und was glauben Sie im Hinblick auf die weitere Beitragssituation, können wir uns zutrauen? Die zweite Frage zum Thema, wie können die Verlage die Apps vom RBB ausstechen? Die erste Antwort wäre natürlich darauf, das müssen Sie schon auch selbst wissen, ja, und ich bin ganz sicher, dass Sie da auch entsprechende Konzepte für haben. Die ehrliche Antwort auch darauf ist, dass wir darüber auch sehr ernsthaft zwischen den Ländern diskutieren. Die Frage nämlich, wie kriegen wir ein Regulationssystem hin, die es den Verlagen ermöglicht, sich ihr Geschäftsmodell selbst zu suchen, ohne dass der öffentlich-rechtliche Bereich sich über die Maßen ausdehnt. Und da ist es mit dem Drei-Stufen-Test, den wir jetzt schon haben, die Sender immer machen, obwohl sie es gar nicht müssten, wissen wir auch. Rechtlich gehen sie den Drei-Stufen-Test immer durch. Das ist schon ein Modell, was erstmal so eine Haltelinie ist. Und wenn wir jetzt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Telemedienauftrag reden, dann glaube ich in der Tat, wird die Frage, was ist Presseähnlichkeit, wo finden wir die Abgrenzung, die eine zentrale Rolle spielen. Und da ist das, was von der Anhörung vorgelegt worden ist, glaube ich, der Gang der Dinge, was wir erstmal dort haben. Und ich glaube eigentlich auch, dass die Verlage damit die Möglichkeit haben, weitere Geschäftsmodelle zu wählen.
Herr Grünig.
Ich wollte gerne zu dem Punkt Auffindbarkeit, der vorhin angesprochen worden ist, in einer der Fragen noch was sagen. Hat etwas Verbindendes, ich habe das gar nicht als so besondere Schärfe empfunden, ich finde nur, wenn die Frage ist, wie ist die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Systems, beschränkt man sich natürlich jetzt auf dieses Feld und betont nicht auch gemeinsame Punkte, die natürlich alle Inhalteanbieter haben. Und das ist tatsächlich auch ein nüchterner Befund, den man ganz klar festhalten muss, wenn man sich zum Beispiel die letzten 10 Rundfunkänderungsstaatsverträge anguckt. Ich glaube, da war keiner dabei, der sich originär mit Anliegen anderer Marktteilnehmer außer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschäftigt hat. Entschuldigung, einer war dabei, es wurde die regionale Werbung verboten. Aber keiner, der sich konstruktiv tatsächlich mit den Herausforderungen für die private Medienwirtschaft auseinandergesetzt hat. Und das ist schon auch ein politisches Thema und befreit uns natürlich national auch nicht davon, permanent immer wieder diese Diskussionen zu führen, die wir jetzt führen. Gleichzeitig könnten wir aber gerade beim Thema Plattformregulierung viele Dinge auch gemeinsam adressieren, haben wir auch getan. Deswegen höre ich sehr gerne, wenn Herr Böning sagt, dass das Thema Plattformregulierung und Intermediäre jetzt eins ist, was tatsächlich dann auch angegangen wird zum Ende des Jahres. Denn da liegen schon auch für die zentralen Herausforderungen gerade gegenüber dem internationalen Wettbewerbern viele Dinge, die wir auch als Inhalteanbieter als gemeinsame Punkte formuliert haben. Nichtsdestotrotz ist der Markt aber trotzdem, wie er ist, und man muss sich auch sozusagen im dualen System mit Rahmenbedingungen auseinandersetzen, die gestaltet werden. Das ist einfach Fakt der Medienpolitik der letzten 10 Jahre, dass wir wenige Einigungen gehabt haben jenseits Fragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder zwingender Umsetzung von Europa-Vorgaben, wie jetzt gerade mit der Datenschutzgrundverordnung.
Herr Bellut.
Ich werbe noch einmal dafür, für die Vitalität der öffentlich-rechtlichen Internetplattformen. Ich sage Ihnen auch ganz einfach, warum, und da sind wir vielleicht gar nicht so weit entfernt, Herr Grevenich. Im Augenblick ist es doch mehr und mehr der Fall, dass über die amerikanischen Plattformen unsere Programme hochgeladen werden, genutzt werden, sie werden beworben. Wir dürfen kein Geld über Werbung im Netz einnehmen, was ich nicht beklagen will, ja. Aber es ist eine Marktveränderung, die ich nicht richtig finde. Und deswegen werbe ich dafür, und ich glaube auch in Ihrem Namen, dass wir im Netz eine eigene, sehr attraktive Plattform haben, um überhaupt diesen Wettbewerb bestehen zu können. Ich glaube, die größte Gefahr, die haben wir gar nicht erwähnt, ist, dass all das, was wir hier haben, abwandern. Und die größte Gefahr für die Verlage sind nicht ARD und ZDF, sondern das sind die amerikanischen Plattformen.
Frau Schlesinger.
Dem ist eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich würde gerne noch mal auf den Kollegen vom Verband, Verlegerverband zu sprechen kommen,
genau,
wie wir mit den Apps umgehen. Wenn ich mir angucke, Bild.de hat 5-mal mehr Klicks als Tagesschau.de. Und wenn Sie fragen, wie es im regionalen Markt aussieht, wenn Sie fragen, wie es im regionalen Markt ist, sage ich, ja, wir haben einige Apps, zum Beispiel von Radio Fritz oder von Radio 1. Das ist nicht Ihre Konkurrenz. Da müssen wir, glaube ich, differenzieren. Wir sollten darüber nachdenken, was passiert. Also wir haben RBB 24, das macht Ihnen vielleicht Probleme. Da weisen wir den Sendungsbezug inzwischen aus, weil Sie uns verklagt haben. Von daher, da ist nicht mehr so viel möglich für uns. Wir sind da wirklich eingeschränkt. Wir können nur noch das machen, was einen konkreten Sendungsbezug hat. Selbst Aktualisierung fällt unter den jetzigen Gegebenheiten ja schon schwer. Also Sie stellen das immer so dar, als wenn wir Ihr Geschäftsmodell verhindern. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, gucken wir mal über den Tellerrand. In anderen Ländern, wo es keinen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, gibt es auch nicht so viel verbesserte Chancen für Verlage im Netz tätig zu werden. Auch dort wird schwer nur Geld verdient. Wir brauchen nur nach Amerika gucken. Also deswegen sage ich, wir sind nicht im Fokus. Ich wundere mich immer darüber, dass das so leicht ist zu sagen, es liegt nur an den Öffentlich-Rechtlichen, dass die Verleger keine Chance haben, im Netz Geld zu verdienen. Es stimmt so nicht.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende eines Abends, mittendrin in einer Debatte, die uns wahrscheinlich noch mehrere Male beschäftigen wird. Nicht ohne Grund haben die Senatskanzlei und die MABB dies hier auch als Gesprächsreihe ausgewiesen und angefangen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich noch sehr viel sehen werden. Herr Böning, vielleicht sagen Sie nur noch ganz zum Schluss, wie sind denn die Aussichten, dass wir jetzt nach Saarbrücken schon was sehen?
Oh, also wir werden natürlich über den 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sprechen. Es spricht viel dafür, dass wir den 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag einen echten Zukunftsstaatsvertrag machen, indem wir das Thema intermediäre Plattformregulierung, neuer Auftrag für die Öffentlich-Rechtlichen zusammenpacken. Und wenn Sie mich heute Abend nach einer Wasserstandsmeldung fragen, dann bin ich derzeit eher der Meinung, dass auch der Telemedienauftrag in den 22., in die Diskussion des 22. gehen wird und wir wahrscheinlich die nächsten Tage nicht zu einem Ergebnis kommen, weil wir eben bei dem Thema Presseähnlichkeit und bei dem Thema Vergütung von Lizenzproduktionen in Mediatheken noch sehr weit entfernt sind von einer 16:0 Position.
Dann wollen wir Ihnen jetzt eine Pause gönnen und ich glaube, Sie laden uns zum Wein ein, ne?
Genau, ich lade Sie ganz herzlich ein, freue mich, dass wir dann mit der Medienanstalt gemeinsam das machen können und insofern bedanke ich mich auch für die Diskussion.
Vielen Dank.